Papa, ich muss Pipi und mir ist kalt.
Manchmal sind Kinder wohl doch kleine Erwachsene. Herzlich willkommen zum Kinder-Anästhesie-Talk mit Armin und Gordon.
Hallo.
Heute geht es... Hallo Armin.
Hallo Gordon.
Heute geht es in unserem dritten und letzten Teil von Kinder sind keine kleinen Erwachsenen um Wasser-, Elektrolythaushalt und Thermoregulation. Heute ist Samstag, der 15. Januar und wir wünschen euch viel Spaß beim Hören.
Und das ist die erste Folge, die ich aufnehme, ohne Nasenspray zu benutzen, möchte ich an dieser Stelle nochmal anmerken.
Puh, Armin, Wasser- und Elektrolythaushalt. Ich muss ja ehrlich sagen, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, in einer halben Stunde sagen zu können, ach Mensch, das war ja ein lustiges, nettes, lockeres Gespräch über Wasser- und Elektrolythaushalt.
Nee, ich befürchte auch, dass es so nicht laufen wird.
Ja, und wir müssen,
ich
glaube, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht in so einen Vorlesungscharakter abdriften. Weil das ist halt einfach echt Theorie pur, ne? Und ich weiß auch nicht, wie man das irgendwie nett verpacken kann, ehrlich gesagt.
Aber wir schaffen das, Gordon. Ich bin ganz überzeugt davon. Du musst an dich glauben.
Okay, glauben wir an uns? Ja, wir glauben an uns. Also wir kriegen das hin. Wir fangen einfach mal an und gucken, was draus wird.
Genau. Ich möchte mal anfangen mit einem Zitat aus dem Silbernagel. Und anhand dieses Zitates möchte ich einfach nur zeigen, warum ich persönlich auch ein Riesenproblem habe mit diesem Thema, ne, Wasserhaushalt. Und es geht jetzt nicht speziell um Kinder, sondern um Erwachsene. Und im Silbernagel steht folgender Satz. Bei einem mittleren Gesamtwassergehalt des Körpers von etwa 0,6 befinden sich ca. 3/5 dieses Wassers, in Klammern gleich 0,35 vom Körpergewicht, Klammer zu, im Intrazellulärraum und ca. 2/5, Klammer auf, 0,25 des Körpergewichts, Klammer zu, im Extrazellulärraum.
Ja, geil. Puh, ich bin nach dem ersten Halbsatz
wahrscheinlich, oder? Genau. Also von 30% sind 50%, sind 30% davon. Boah, puh, da steckt man nicht durch, glaube ich. Das ist ein bisschen schwierig.
Ja, ich glaube ja, das liegt daran, dass der Silbernagel für Physikumstudenten geschrieben wurde, ja. Und man möchte da ja rausprüfen. Also versucht man die Inhalte möglichst kompliziert zu verpacken, ja. Aber wir wären nicht Armin und Gordon, wenn wir die Sachen nicht aufs Einfachste runterbrechen würden. Und da würde ich jetzt einfach mal anfangen zu strukturieren.
Mach mal.
Und das, was in diesem Buch steht, heißt ja nichts anderes, als dass Flüssigkeit sich erstmal grundsätzlich extrazellulär oder intrazellulär befinden kann. Und intrazellulär ist klar, innerhalb der Körperzelle, und extrazellulär ist auch klar. Kann aber bedeuten zwischen den Zellen, also interstitiell, oder intravasal, wie Blut oder Lymphe. Und dann gibt's noch extrazelluläre Flüssigkeit wie Liquor, Gallensaft, Speichel, Schweiß und sowas. Das würde ich jetzt aber mengenmäßig mal in Klammern setzen. Die Flüssigkeitsräume im Vergleich zum Erwachsenen sind bei Kindern einfach zu beschreiben, denn sie haben im Verhältnis zum Körpergewicht erstmal ein größeres extrazelluläres Volumen und ein größeres Blutvolumen. Und warum hat das die Natur so eingerichtet? Klar, haben wir schon in der Herzfolge besprochen, Kinder müssen wachsen und haben eine höhere Stoffwechselrate und damit einen viel höheren Flüssigkeitsumsatz als Erwachsene. Yep.
Und an dieser Stelle, glaube ich, müssen wir mal doch dann leider ein paar Werte nennen, ein paar Zahlen nennen, damit man nochmal veranschaulicht, wo die Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen liegen.
Ich glaube tatsächlich, man muss ja die einzelnen Absolutwerte nicht auswendig kennen, aber man sollte Kenntnis über die Verhältnismäßigkeiten haben und das sollte dann für die klinische Anwendung auch ausreichen.
Okay, ich drücke es jetzt mal ganz leicht aus. Der Flüssigkeitsstand eines Menschen verhält sich reziprok proportional zum Alter.
Also je kleiner ein Kind ist, desto höher ist das extrazelluläre Flüssigkeitsvolumen. Und es wird niedriger und gleicht sich dem Erwachsenenalter an, je älter das Kind wird.
Ja, genau, aber eben viel früher, als man so denkt. Man denkt ja vielleicht, dass es erst irgendwie mit 10 Jahren so ist, dass es sich da angleicht. Aber nein, das ist schon formal nach dem ersten Lebensjahr tatsächlich so, laut der Literaturangaben, die ich zumindest kenne, angepasst. Und das ist erstaunlich. Allein die Zusammensetzung sagt ja nicht darüber aus, wie viel zum Beispiel ein Kind verbraucht, ne?
Richtig, genau.
Das ist das Entscheidende, ja. Also, aber diese Zusammensetzung an sich ist formal bei einem Kind nach dem ersten Lebensjahr oder anderthalb vielleicht, genauso wie beim Erwachsenen. Gehst du da mit?
Da gehe ich mit. Und einen ähnlichen Trend sehen wir auch bei dem Blutvolumen. Ja, da haben Frühgeborene unheimlich hohes Blutvolumen im Verhältnis zum Körpergewicht, nämlich 95 Milliliter. Neugeborene dann nur noch 85, Säuglinge 80 und Kleinkinder 75. Da sind wir auch schon ganz grob in der Richtung von Erwachsenen. Die haben noch ein bisschen weniger, aber der Trend ist ganz klar.
Ja. Man muss sich auch fragen, warum diese Extrazellulärflüssigkeit denn so eine große Bedeutung hat. Das ist natürlich der Raum, in dem wir unsere ganzen Infusionen ja dem Kind geben und in dem sich dann das auch alles verteilt. Und das ist auch der Raum, der eine Exsikose anzeigt eines Kindes. Wir haben natürlich nicht direkten Einfluss auf den intrazellulären Flüssigkeitshaushalt, natürlich im Verlauf ja schon, aber das Extrazellulärvolumen ist die entscheidende Größe für uns. So interpretiere ich genau. Das zumindest anästhesiologisch. Ne?
Ja, da bin ich auch bei
ihr. Okay, also dann sagen wir mal, jetzt fassen wir mal zusammen. Man kann sagen, Neugeborene haben ein extrazelluläres Flüssigkeitsvolumen von 40%, Säuglinge von 30% und ab ungefähr dem zweiten Lebensjahr oder vielleicht auch schon meiner Meinung nach ein bisschen darunter 20%. Und das entspricht ungefähr dem Wert von Erwachsenen. Nee, das entspricht dem Wert von Erwachsenen.
Und wir Anästhesisten müssen diese Größe kennen, denn es ist unser Hauptjob mit der perioperativen Infusionstherapie, die Homöostase der Kinder aufrechtzuerhalten. Das bedeutet, wir müssen eine Normovolemie sicherstellen, eine normale Gewebeperfusion und einen normalen Säurebasen- und Elektrolythaushalt. Besonders anspruchsvoll ist es bei Kindern bis zu ungefähr einem halben Lebensjahr, weil da noch die physiologische Nierenunreife mit einem relativen Wasser- und Salzverlust oder vielmehr einem relativen Salz- und Wasserverlust einhergeht, das muss man auch im Blick behalten.
Ja, ganz genau. Und da ist wieder das Stichwort LATMI. Das kennt ja jetzt jeder Anästhesist, glaube ich. Haben wir schon in der Herzfolge erzählt, dass das Herzhaltvolumen ja höher ist und die Medikamente schneller anfluten und auch wieder abfluten. Aber durch rein philosophisch betrachtet, dadurch, dass die Kinder und vor allem die Säuglinge und darunter vom Alter her so viel Wasser haben, können wir uns ja vorstellen, dass das Verteilungsvolumen von Medikamenten auch nochmal verändert ist. Also wir haben eine andere An- und Abflutung, wir haben ein anderes Verteilungsvolumen. Dazu kommt noch das hinzu, was du gerade gesagt hast, dass die Elimination verändert ist. Und jetzt haben wir noch nicht über Plasma-Eiweißbildung gesprochen und auch noch nicht über Muskel- und Fettgewebe. Aber das macht mal wieder klar, warum Kinder eben keine kleinen Erwachsenen sind und warum diese ganzen Zusammenhänge von Medikamentengaben so komplex sind.
Habe ich gerade aus deinem Mund gehört, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen?
Ja, hast du. Ich hab's gesagt und ich habe geschnarcht.
So, das eben erwähnte, nämlich dass wir die Homöostase mit der Infusionstherapie aufrechterhalten müssen, bedarf natürlich einer vernünftigen Infusionslösung oder vernünftigen Infusionslösungen. Die sollten sich an der Zusammensetzung des Blutplasmas orientieren. Also werfen wir erstmal einen groben Blick drauf. Wenn man sich das jetzt im Einzelnen anschaut, dann gibt es Kationen wie das Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium und Anionen wie Chlorid, Bicarbonat, Acetat, Phosphat, Laktat. Und da Natrium als Kation und Chlorid als Anion die beiden Elektrolyte sind, die am stärksten vertreten sind, also in der höchsten Menge vorliegen, sind es auch die, die die Osmolarität des Blutes am stärksten beeinflussen.
Und da wir gerade bei Physikstudierenden waren, Physikum heißt das, verdammt nochmal. Die werden sich noch ganz genau daran erinnern, dass die Natriumkonzentration ungefähr im Blut, na, sagen wir mal 137 bis 147 Millimol pro Liter beträgt und die von Chlorid ungefähr um die 100 liegt, also 94 bis 111. Ja, und wenn man das zusammenzählt, dann wird man feststellen, dass es eine Differenz gibt zwischen dem positiven Kation und den negativen Anionen und wir haben eine Anionenlücke, uns fehlt irgendwas. Und das wird ja normalerweise ausgeglichen durch das Bicarbonat. Das allerdings ist schwierig zu substituieren.
Ja, Bicarbonat kriegst du einfach nicht stabil in Infusionslösungen. Das zerfällt sofort zu Wasser und CO2. Und da muss man sich dann einen Trick ausdenken. Grundsätzlich sollten perioperativ, das wissen wir heute, isotone balancierte Vollelektrolytlösungen mit einem physiologischen Elektrolytmuster und einer Bicarbonat-Vorstufe eingesetzt werden. Eine Elektrolytlösung ist dann isoton, wenn sie eine theoretische Osmolarität von 308 Milliosmol pro Liter, also die Summe aller osmotisch aktiven Bestandteile, und eine relative oder reale Osmolarität von 286 Milliosmol pro Liter hat. Dieser Unterschied erklärt sich zum einen dadurch, dass nicht alle osmotisch wirksamen Bestandteile auch osmotisch aktiv sind, wenn sie zum Beispiel an Proteine oder Membran gebunden sind. Das ist ein Grund, der mir einfällt.
Ja, es hat ja was mit der Definition dieser beiden Begriffe zu tun, Osmolarität und Osmolalität. Also wie du schon gesagt hast, die Osmolarität bezieht sich auf die Summe aller osmotisch wirksamen Bestandteile. Also einfach nur die Summe von, was weiß ich, 140 plus 5 und so weiter. Und das bezieht sich immer auf eine Flüssigkeit, in der sie gelöst sind. Aber das Blut ist ja, das Plasma ist ja nicht 100% Wasser, sondern es ist ja ein bestimmter Teil auch organisch, anorganisch. Also was weiß ich, Eiweiße, ja, Proteine, Hormone und so weiter. Das heißt, 94% des Plasmas ist eigentlich nur Wasser. Und wenn man diese Salze verteilt auf dieses weniger Wasser, aber auf das gleiche Volumen, dann kommt eine andere Osmolalität eben zustande.
So, und jetzt sind wir doch in den Vorlesungsmodus abgerutscht, aber du hast es gut erklärt, ich wüsste auch nicht, wie man das anders aufbereiten soll.
Ich glaube, für die Praxis ist es auch nicht so richtig wichtig, ehrlich gesagt, aber so ganz, ganz relevant, oder? Ich weiß nicht, wie du das siehst, Gordon, aber ich weiß, es muss isoton sein und das ist ungefähr mit 300 irgendwas mit Milliosmol gewährleistet.
Ja, genau. Belassen wir es dabei. Aber was klinisch relevant ist, ist das Bicarbonat. Wir haben ja gerade schon gesagt, Bicarbonat Präkursor, warum eine Bicarbonat-Vorstufe? Dazu haben wir schon gesagt, dass bicarbonathaltige Lösungen instabil sind und zerfallen. Und es müssen also in der Infusionslösung die negativen Ladungen des Bicarbonats und der Plasmaproteine überbrückt bzw. ersetzt werden, damit die Lösung elektroneutral ist.
Ja, und deshalb wird den meisten Infusionslösungen dann Acetat oder Malat hinzugeführt. Denn da wird sich ein Stoffwechseltrick sozusagen zunutze gemacht. Bei dem Stoffwechsel dieser beiden Produkte wird nämlich ein Proton verbraucht. Und durch die Carboanhydrase-Reaktion wird dann Bicarbonat frei und damit ist das Problem gelöst. Und noch einen weiteren Vorteil haben diese beiden Substanzen, Acetat und Malat. Sie werden gewebsunabhängig umgesetzt. Die werden in den Zitratzyklus eingespeist. Anders als beim Laktat, denn das muss über die Leber umgesetzt werden.
Genau. Und wir wissen, dass Leber bis zum halben Jahr sehr unreif ist. Und da ist es schon besser, wenn man eine Metabolisierung unabhängig vom Gewebetyp hat. Außerdem geht es schneller. Es geschieht unter einem geringeren Sauerstoffverbrauch. Und vor allen Dingen die endogene Plasmalaktatkonzentration wird nicht beeinflusst, ja, was für unsere Messungen sicherlich eine gewisse Relevanz hat. Und dann gibt's ja noch das Ding mit der Glucose.
Naja, Zucker.
Kinder haben Zucker. Der süße Zucker. Kinder haben einen höheren Grundumsatz und damit einen höheren Glukosebedarf als Erwachsene. Reife und gesunde Kinder können ihren Glukosebedarf in Fastenperioden, Achtung, zunächst wie gesunde Erwachsene, aus Glykogen und Fettreserven decken.
Ja, bei den Recherchen dieses Podcasts habe ich eine spannende Tabelle gesehen, in der die Energiereserven von Früh- und Neugeborenen im Vergleich mit Erwachsenen dargestellt wurden. Kinder in der 28. Schwangerschaftswoche haben weder Glykogenreserven noch einen relevanten Fettanteil am Körper. Und Erwachsene haben einen Glykogenspeicher von 400 Gramm Zucker. Und das entspricht 0,5% des Körpergewichts. Und jetzt Achtung, Kinder in der 42. Schwangerschaftswoche, also meistens sind sie dann schon entbunden, haben 34 Gramm Zucker, aber es entspricht 0,9% des Körpergewichts. Also sie haben tatsächlich, relativ zum Körper gesehen, mehr Reserven. Aber das ist ja auch kein Widerspruch. Das passt ja zu dem, was du gesagt hast. Kinder haben einen höheren Grundumsatz, sonst würden sie ja ständig hypoglykämisch werden.
Genau, im Verhältnis zum Grundumsatz sieht diese Rechnung dann wahrscheinlich schon wieder ganz anders aus. Wenn man bei einem Kind sowas wie Glucose substituiert, finde ich, ist es absolut notwendig und sinnvoll, vorher die Referenz zu wissen, also in welchen Dimensionen sich die Eigenproduktion der Gluconeogenese überhaupt abspielt. Kleiner Exkurs, bei Säuglingen kann man das schon nach 6 Stunden postpartal nachweisen, dass die mit der Glykogensynthese beginnen. Und sie beträgt ungefähr 6 bis 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute, bedeutet zwischen 360 und 600 Milligramm pro Kilogramm pro Stunde. Die Energiereserven sind aber aufgrund des hohen Grundumsatzes, wie oft wir das jetzt in dieser Folge schon gesagt haben, ich habe nicht gezählt, sind sie schneller erschöpft. Ja. Und das, was du gerade gesagt hast, Armin, dass die Frühgeborene in der 28. Schwangerschaftswoche gänzlich ohne Fett- und Glykogenreserven auf die Welt kommen, zeigt die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Glukosezufuhr. Und ein perioperativer Glukosemangel, sowohl bei Früh- als auch bei Reifgeborenen und Säuglingen, führt dann eher zu einer katabolen Stoffwechselsituation mit Abbau von Fett und Fettsäuren.
Ja, und das macht dann die Ketonkörper, ne, im Blut, wenn wir ihnen keinen Zucker zuführen.
Genau, die berühmte Ketoazidose.
Ganz, ne? Genau. Und da stellt sich ja natürlich die Frage, wie lange muss man denn jetzt den Kindern eigentlich den Zucker zuführen? Also wie lange hält das denn an? Also es ist unbestritten, dass in der frühgeborenen Phase, wie du gerade gesagt hast, dass man das machen muss. Und irgendwann löst sich das halt so irgendwann ab. Irgendwann sind ja schon reif genug, die Kinder ihren eigenen Zuckerstoffwechsel aufrecht zu erhalten. Und das ist wahrscheinlich für jedes Kind auch sehr individuell, wie man das Alter dann zieht. Ich sage jetzt mal vom Bauchgefühl her, so ab einem halben Jahr sind die Kinder sicherlich gut reif, ihren eigenen Zuckerstoffwechsel zu managen. Genau, aber spontan fallen mir an dieser Stelle auch noch Studien ein, die gezeigt haben, dass eine Normoglykämie so ab ungefähr dem halben Lebensjahr eben aufrechterhalten werden können von einem Kind, aber es ist trotzdem zu einer Zunahme von Ketonkörpern kommt und die dann halt wiederum negative Auswirkungen möglicherweise auf den Stoffwechsel von Kindern haben können. Ja? Also kurzes Zwischenfazit an dieser Stelle, also wir geben Vollelektrolytlösungen mit Zuckerzusatz bis zum ersten Lebensjahr.
Genau so machen wir das auch. Also innerhalb des ersten Lebensjahres wegen der Gefahr der Katabolie, die durch eine Erhaltungsinfusion mit Glukosezusatz vermieden werden kann, kriegen die das. Und ab dem ersten Lebensjahr dann erstmal nicht. Da machen wir das dann von dem Blutzuckergehalt abhängig.
Ja, so würde ich es auch machen.
Und bei Martin Jörr kann man nachlesen, dass Kinder jenseits der Neugeborenenperiode eigentlich für kurze Eingriffe keine Glukosezufuhr benötigen, vorausgesetzt die prä- und postoperative Nüchternzeiten sind knapp. Dazu ist zu erwähnen, dass es im letzten Jahr eine neue Leitlinie der Europäischen Fachgesellschaft für Kinderanästhesie gab, die von der DGHI bzw. dem Arbeitskreis Kinderanästhesie adaptiert wurde und bei uns seitdem Gültigkeit besitzt. Und dazu hat Christiane Beck aus Hannover den Pin-Up-Docs im Oktober letzten Jahres ein aufschlussreiches Interview gegeben. Also wer sich zu den aktuellen Nüchternzeiten informieren möchte, möge sich doch das bitte anhören.
Gut, jetzt haben wir über Vollelektrolytlösungen gesprochen und warum wir die anwenden möchten. Und wir haben über Glukose gesprochen. Und das Besondere in der Kinderanästhesiologie ist halt, dass wir Infusionslösungen benutzen, die halt eben beides kombinieren. Wir haben es ja schon gerade erwähnt. Wir machen Vollelektrolytlösung mit 1%igem Glukosezufuhr. Und warum ist es eigentlich 1%?
Ja, das hat der Hersteller natürlich so gewählt aufgrund folgender Rechnung. Also in einer 1%igen Vollelektrolytlösung befinden sich 10 Milligramm pro Milliliter Glukose. Und wird diese jetzt mit 10 Milliliter pro Kilo Körpergewicht infundiert, erhält das Kind 100 Milligramm Glukose pro Kilo Körpergewicht, also ungefähr ein Viertel der Eigenproduktion. Und da wird deutlich, dass eine Hyperglykämie dadurch nicht auftreten kann. Was sich allerdings verbietet, sind natürlich Bolusgaben, weil die bringen die ganzen Rechnungen durcheinander.
Jetzt spoilern wir schon ein bisschen. Wir wollen ja auch später über die Handlungsempfehlung sprechen, die die Flüssigkeitsgaben bei Kindern beschreibt. Und da wird auch ganz klar gesagt, Bolusgaben nie mit diesen Glukoselösungen.
Genau, aber das ist auch gesunder Menschenverstand. Da braucht man eigentlich keine Leitlinie dazu, oder?
Nee, braucht man nicht. Aber tatsächlich, es gibt nichts, was es nicht gibt.
Das stimmt. Möchtest du an dieser Stelle den Glukosebypass einmal erläutern?
Ich kenne es unter einem anderen Begriff. Also sagen wir mal so, bei großen Eingriffen ist es, glaube ich, wichtig an der Stelle zu sagen, dass man die Glukosezufuhr entkoppeln kann oder auch sollte von der Volumenzufuhr. Ne? Du hast ja gerade gesagt, diese Infusionslösungen sind so gekoppelt, wie sie sind, mit der 1%igen Glukose. Aber wenn ich jetzt eine große OP habe, kann es ja sein, dass ich viel mehr Volumen brauche. Dann kann ich schwer das erhöhen, die Infusionsrate, wenn da Glukose drin ist. Oder es kann ja sein, dass ein Kind unterzuckert und ich einfach mehr Glukose brauche. Und das passiert genau bei so, ja, bei großen Eingriffen, würde ich sagen. Oder ich würde es noch ein bisschen einfacher sagen, vielleicht, je größer der Eingriff und je kleiner das Kind, desto mehr entkoppeln sollte man vielleicht die Glukose von der Volumenzufuhr.
Und wie rechnest du das?
Ja, das rechne ich tatsächlich jedes Mal vor der OP selber aus und ich gucke jedes Mal, wirklich auch jedes Mal, in das Buch von Martin Jörr, Kinderanästhesie. Der macht das ja mit den Volumenprozenteinheiten. Ich glaube, diese Rechnung ist wirklich kompliziert. Du hast vielleicht eine einfachere Rechnung. Kannst du mal bitte sagen, wie du das machst?
Wir verwenden 10%ige Glukoselösung, also G10%. Davon enthalten 10 Milliliter 1 Gramm Glukose. Und wenn man jetzt diesen Glukosebypass mit 3 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht die Stunde laufen lässt, bedeutet das, dass das Kind 333 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht die Stunde Glukose erhält und das entspricht ungefähr dem Wert einer intakten Glykoneogenese des Säuglings. Das heißt, eben bei einem sehr kleinen Kind kann man schon mal den Glukosebedarf eines Säuglings mit diesen 3 Milliliter pro Kilo Körpergewicht G10 ersetzen. Und alles andere machen wir mit regelmäßigen kapillären BGA und Blutzuckermessungen.
Ja, genau. Also es ist ein sehr genauer Ansatz, den du dann hast. Ich habe auch viel darüber nachgedacht und wenn es jetzt mal schnell gehen muss, wenn ich einen Notfall habe von einem kleinen Kind für eine große OP, würde ich spontan das so machen, dass ich einen G40-Perfusor nehme, an den ZVK anschließe, den brauche ich dann natürlich auch, und die Laufrate mit 1-2 Milliliter pro Stunde wähle. Und natürlich bin ich angehalten, immer den Blutzucker zu kontrollieren. Und entsprechend passe ich dann meine Glukosezufuhr an. Also so, das wäre so ein pragmatischer Ansatz vielleicht. Ja. Und dann, aber wenn man das durchrechnet, ist es genau das Gleiche, was du auch gerade gesagt hast. Also es ist die gleiche Menge, die dann ungefähr rauskommt, ja.
Ja, mit einem Milliliter ist ja um den Faktor 3 vermindert, die Laufrate. Dafür ist die Glucose um den Faktor 4 erhöht und dann, ja, plus minus triffst du dich da in der Mitte. Wichtig ist halt, dass man misst, was man tut, ne?
Jedes Kind ist natürlich auch anders und ein Kind, das in der Sepsis zum Beispiel kommt, braucht natürlich auch viel mehr Glucose als ein, keine Ahnung, ein Kind, das eine normale OP hat, sag ich jetzt mal. Also die Neugeborene ein Kind ist, desto mehr Zucker braucht es auch als ein Kind, das schon reifer ist. Ja, also es ist sehr individuell, würde ich mal behaupten, und deswegen muss man das einfach messen. Ich glaube, man muss irgendwie mal starten und dann messen.
Und damit würde ich sagen, hören wir mit dem süßen Zucker mal auf an der Stelle. Zu viel Zucker ist ja auch ungesund.
Ich möchte trotzdem noch was sagen.
Okay.
Ich möchte einen ganz kleinen Exkurs machen, bevor wir aufhören. Jetzt haben wir über die volle Elektrolytlösung gesprochen und über die Glukosezufuhr. Und es stellt sich natürlich die Frage, warum wir eigentlich so viel Tohuwabohu drumherum machen, warum wir das so oft betonen. Das ist, scheint vielen sehr selbstverständlich zu sein, aber das versteht man dann besser, wenn man weiß, woher diese neuen Empfehlungen kommen, also wie sie entstanden sind oder was der Ursprung dessen war, darüber mal genau nachzudenken. Kleiner Rückblick in der Medizingeschichte. Damals hat man gedacht, Mütter ernähren ihre Säuglinge. Und die Muttermilch ist hypoton und zuckerhaltig. Also hat man sich gedacht, wenn Muttermilch gut ist für Kinder, gibt man denen eben eine Zusammensetzung, eine Infusionslösung, die ähnlich ist wie die Muttermilch. Das Problem war aber an diesen Lösungen, dass die Kinder überzuckert waren und dass die Lösungen hypoton waren. Dass es eine Gefahr des Zellödems gab und eine mit der Gefahr einer Herniation des Gehirns mit möglichen deletären Folgen, wie zum Beispiel einer respiratorischen Insuffizienz und neurologischen Schäden. Und aus dieser Bewegung heraus eben ist dann die Empfehlung entstanden, eben volle Elektrolytlösungen zu geben und eben Glucose in einem gesunden Maße eben zu geben. Also es wurde alles viel bewusster und ins bewusste Licht gerückt. Kannst du nachvollziehen, Gordon, was ich sage?
Ja, ich kann das nachvollziehen. Es ist vor allen Dingen ein großer Unterschied, ob du Glucose intravenös applizierst oder per OS. Ja, denn wenn eine glucosehaltige Lösung metabolisiert wird, entsteht freies Wasser. Und das ist genau der Unterschied zu einer Glucose-Resorption aus dem Darmlumen.
Ja, eben. Genau, also das ist super, super spannend. Das ist Medizingeschichte, die wir jetzt sozusagen erleben. Und nur vielen jungen Kollegen wird das vielleicht gar nicht so bewusst sein, warum wir darüber so viel reden. Aber das ist einer der Gründe. Und by the way, auf dem Zeller Symposium 2019 hat Professor Kretz eine seiner letzten Vorlesungen gehabt. Er hat seine Rede gehalten mit viel Pathos. Und da hat er tatsächlich gesagt, also ich kann es natürlich nicht wortwörtlich übergeben, dass er sagte, es täte ihm leid, dass in der Vergangenheit eben diese Lösungen so falsch in Anführungsstrichen nach unserem heutigen Stand eben sind und dadurch unbemerkt Kinder eben zu Schaden gekommen sind. Und das täte ihm sehr leid. Und das finde ich sehr beeindruckend, dass er das erstmal so gesagt hat und dass aber auch er ja diese ganze Entwicklung mitgemacht hat und eben sein persönliches Fazit daraus eben auch so gezogen hat. Also ja,
großer Wissenschaftler.
Und deswegen, genau. Und deswegen, liebe ZuhörerInnen, reden wir so viel darüber, weil das eben ja für uns jetzt vielleicht selbstverständlich ist, aber das ist sozusagen die neue Referenz. Darum ist das alles so entstanden.
Das war jetzt ja ein nettes Viertelstündchen von lockerem Gespräch über
ganz easy peasy
Wasser- und Elektrolythaushalt. Wir haben es ja schon kommen sehen, dass es nicht ganz so lustig werden wird. Aber was soll's, da müssen wir durch. Wenn wir jetzt die Theorie hinter uns lassen und in die Praxis schauen, dann kommt man nicht drumherum um die Leitlinie von Robert Simpelmann. Offiziell heißt sie perioperative Infusionstherapie bei Kindern, ist aber im Allgemeinen bekannt unter der Simpelmann-Leitlinie. Das schaffen auch nicht viele Menschen, ihren Namen so mit einer Leitlinie zu verknüpfen.
Das stimmt, aber ich habe tatsächlich noch nie Simpelmann-Leitlinie gesagt, aber ich würde sofort wissen, worum es geht. Ich finde diese Leitlinie übrigens ganz toll, weil ich finde, sie sagt eigentlich ganz praktisch dir, wenn du das ein bisschen gelesen hast, auf wie viel muss ich meine Infusionsrate stellen, damit ich dem Kind ordentlich viel Flüssigkeit gebe.
Genau, das ist Sinn einer Leitlinie ja, auch irgendwo. Ne?
Aber auch ganz klar und schön.
Was ihr jetzt da nicht sehen könnt, ist, dass Armin gerade auf einer Notarztwache sitzt mit blau-roter Kluft, während ich im Arbeitszimmer sitze. Und das führt dazu, dass ich vor mir gerade ein Glas Weißwein habe und meine Flüssigkeitstherapie gerade beginne. Armin nicht, der muss nüchtern bleiben. Und das tut mir sehr leid. Also ich werde jetzt in dem kommenden Teil definitiv mehr Spaß haben als du.
Na, mal gucken.
Fangen wir mal mit den Begriffsdefinitionen an. Es geht los mit dem präoperativen Defizit, Stichwort Nüchternzeiten. Dann gibt es eine Grundinfusion bzw. einen Erhaltungsbedarf. Das sind Begriffe, die synonym verwendet werden. Dann gibt es den Korrekturbedarf, aka Flüssigkeitstherapie, die Volumentherapie und den Blutverlust. Und mit diesen Begriffen müssen wir uns jetzt mal auseinandersetzen. Fangen wir mit Defizit an. Zur präoperativen Nüchternheit ist zu sagen, dass sie dem Grundbedarf nach der 4-2-1-Regel entspricht. Da werden wir gleich was von Armin zuhören. Mal der nüchternen Zeitstunden. Relativ einfach zu erfassen.
Ja, aber ich finde das aber auch ganz wichtig, das ist wirklich wichtig, dass man auch beim Sign-in den Patienten, also das Kind oder die Eltern fragt, wann hat die Kind zuletzt getrunken, damit man abschätzen kann, genau, wie lang die Nüchternheitszeit dem ist. Und es ist überraschend und erschreckend, wie lang das mal ist. Und dann nochmal an dieser Stelle auch danke an die neue Leitlinie zur Nüchternheit bei Kindern, die eben das nochmal hervorhebt, dass es eben kurze Nüchternheitszeiten sein sollen.
Genau, wenn man mal genauer in seinem eigenen Haus hinschaut, und das haben wir im Rahmen dieser Studie auch getan und haben die Nüchternheitszeiten erfasst, stellt man fest, dass es tatsächlich Kinder gibt, die brutale 16 Stunden lang nichts getrunken haben. Das sind Ausreißer, aber sie kommen immer mal wieder vor. Und
ja, die kennt, glaube ich, jeder.
Solche Kinder gehen natürlich mit einem gehörigen präoperativen Defizit in die Narkose.
Genau. Ja, weitere Ursachen für ein präoperatives Defizit können Verluste sein, zum Beispiel im Rahmen von Fieberzuständen. Mit jedem Grad mehr muss man ungefähr 10% mehr Grundbedarf berechnen.
Genau.
Dann noch Tachypnoe, Gastroenteritis, Ileus, Blutung. Also die Kinder kommen ja nicht ohne Grund in den OP.
Genau, kranke Kinder halt, ja. Also wenn man Kinder hat, die schon mehrere Tage stationär sind und ein schweres Krankheitsbild haben, kann man mal das Aufnahmegewicht mit dem aktuellen Gewicht vergleichen. Da hat man eine grobe Idee, wie viel Flüssigkeit ihm eigentlich fehlt, dem Kind. Und wenn ein aktuelles Gewicht vor Krankheitsbeginn nicht genau bekannt ist, kann der Dehydratationsgrad auch nach klinischen Kriterien abgeschätzt werden, die wir ja auch schon besprochen haben. Wir sagen leicht, moderat und schwere Dehydration. Leicht, wenn dann 5%, moderat 10%, schwer 15%, dann entspricht 1% Dehydratation ungefähr 10 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht Flüssigkeitsverlust. Das müsst ihr euch überlegen. Das heißt, eine leichte Dehydratation, 5%, das sind schon mal 50 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Bei einem anderthalbjährigen Kind, das 10 Kilo wiegt, sind das 500 Milliliter Flüssigkeitsdefizit. Also man unterschätzt dieses Defizit immens. Und dann steht natürlich über allem, dass präoperative Flüssigkeitsdefizite auf jeden Fall vor Narkosebeginn ausgeglichen werden sollen.
Ja, das ist schöner. Dann sind die Kinder auch stabiler bei der Narkoseeinleitung.
Genau, richtig. Und vor allen Dingen, du findest eine Vene zu punktieren. Das ist ja auch nicht
ganz wichtig. Ja, das könnte auch manchmal hilfreich sein. Okay, dann haben wir diesen Teil des präoperativen Defizits abgeschlossen. Und jetzt sprechen wir über die Grundinfusion und den Erhaltungsbedarf.
Genau. Und da habe ich was von dir gelernt. Ich kannte die 4-2-1-Regel natürlich. Ich bin damit groß geworden und die gab es auch schon gefühlt immer. Und ich habe mir tatsächlich nie darüber Gedanken gemacht, wo die eigentlich herkommt. Bis Armin mir etwas von einer Studie erzählt hat, die er jetzt mal kurz vorstellt. Ja, genau.
Ich habe diese Grafik auch in einer Publikation gesehen von, wie sollte es anders sein, von Herrn Simpelmann. Und in diesem Paper von Herrn Simpelmann haben wir das auch genommen, um einmal diese 4-2-1-Regel zu erläutern, woher sie eigentlich kommt. Denn gefühlt war die ja schon immer da. Vielleicht nochmal kurz zur 4-2-1-Regel. Was sagt die eigentlich? Das sagt Folgendes aus. Kinder von 0 bis 10 Kilo sollen 4 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht Flüssigkeit als Grundinfusion bekommen. Zwischen 10 und 20 Kilo kommen dann nochmal 2 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht drauf. Und für jeden weiteren Kilo ab 20 kommt nochmal 1 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht drauf. Es ist umständlich, das zu erklären, aber diese 4-2-1-Regel ist nun mal so. Und dieser Ursprung dieser 4-2-1-Regel basiert eben auf diesem Paper von 1957, also schon ganz schön lange her. Und was hat diese Arbeitsgruppe gemacht? Die hat untersucht, wie der Kalorienverbrauch pro Tag ist in Korrelation zum Körpergewicht. Und die haben angefangen bei 0 Kilo und das bis 70 Kilo aufgelistet. Und dann haben die festgestellt, dass es einen Graph gibt, der zwei Knicks hat, also zwei Änderungen der Steigerung. Und der erste Knick dieser Steigerung ist bei 10 Kilo und der zweite eben bei 20 Kilo. Ab 20 Kilo ist dann der Graph linear. Und diese Arbeitsgruppe hat berechnet oder postuliert, dass pro umgesetzten Kilokalorien 1 Milliliter Wasser verbraucht wird als Grundbedarf. Und weil man eben die Steigerung kannte, weil man das ja gemessen hat, konnte man eben diese 4-2-1-Regel ableiten. Und das ist die Grundlage dessen, warum wir von der 4-2-1-Regel sprechen. Sie gibt den Grundbedarf an Wasser, auf Grundlage eben des berechneten Kalorienverbrauchs eines Menschen in Korrelation zum Körpergewicht.
Das ist mir einiges klar geworden. Weil das ist der Grund, warum das Ding nie funktioniert hat. Ja, es ist immer zu wenig. Ja? Man unterinfundiert immer, wenn man sich nur nach der 4-zu-1-Regel
hält. Absolut. Man muss es nochmal betonen. Es ist der Grundbedarf. Man liegt im Bett und atmet. Mehr nicht.
Genau.
Ja, und diese Situation haben wir nie im OP. Ne? Wir kriegen ein Kind in den OP und fragen, wann hat es zuletzt getrunken? Dann sagen die halt ja vor 16 Stunden, toll. Dann hat das ja jetzt einen Grundbedarf, es hat ein präoperatives Defizit, es hat dieses Fieber und dann schneiden die Chirurgen gleich noch den Bauch auf und das Kind verdampft. Und da wird schnell klar, dass wir mit der 4-2-1-Regel in dieser Situation nicht zurechtkommen.
Deshalb wird sie ja auch ein bisschen aufgeweicht, besonders in der ersten Stunde, wo man sagt, okay, die 10 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht ist die Anfangsinfusionsrate, damit macht man auf gar keinen Fall was falsch. Und wie man dann die Flüssigkeitstherapie oder Volumentherapie dann intraoperativ anpasst, werden wir gleich uns noch erarbeiten.
Das ist zum Beispiel eine schöne Sache dieser Leitlinien. Ne? Komplizierte Formeln und Probleme erfordern einfache Lösungen. 10 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht in den ersten Stunden, wie du es gesagt hast, ist eine Top-Lösung, finde ich, für dieses komplexe Phänomen.
Genau, was wird noch empfohlen? Das haben wir im ersten Kapitel uns schon erarbeitet. Es soll eine balancierte Vollelektrolytlösung mit einem möglichst physiologischen Elektrolytmuster verwendet werden, einer theoretischen Osmolarität von annähernd 308 Milliosmol pro Liter, beziehungsweise einer realen Osmolarität von annähernd 288, also isotonisch, und einer potenziellen Basenabweichung von annähernd 0 Millimol pro Liter, also pH-neutral. Und damit das nicht klingt wie eine Duschgel-Werbung, kann man auch isohydrisch sagen. Und zur Grundinfusion sollte eine isotone, balancierte, volle Elektrolytlösung mit 1 bis 2,5% Glukose verwendet werden.
Wir machen das ganz konkret mit dieser E148-G1-PET-Lösung, so heißt die. Ich glaube, die habt ihr auch, oder?
Genau, richtig.
Und die machen wir bis 10 Kilo, haben wir, glaube ich, schon mal vorhin gesagt. Und ab dem ersten Lebensjahr machen wir dann eine volle Elektrolytlösung.
Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen.
Nee, bei uns ist das ist die volle Elektrolytlösung ionosteril übrigens.
Okay. Können wir gleich noch meinen Blick auf die Zusammensetzung werfen. Ich wollte noch sagen, dass diese E148G1 extra für die Kinderanästhesie in Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Arbeitskreis entwickelt worden ist und damit macht man auf gar keinen Fall etwas falsch.
Aber vielleicht sollte man kurz einen Praxistipp noch geben. Jetzt angenommen, man ist jetzt, ich weiß nicht, in einem kleinen Krankenhaus oder so und hatte diese E148G1-PET-Lösung nicht. Wie mischt man sich dann sowas an? Man nimmt dann zum Improvisieren eine Vollelektrolytlösung, die man hat. Und wenn man in 250 Milliliter Vollelektrolytlösung 6 Milliliter G40 gibt, dann hat man ungefähr das, was man braucht.
Ja, kann man so machen. Ich bin kein Freund davon. Ich bin dann eher für diesen Glukosebypass, allein schon wegen der Steuerbarkeit. Wenn ich das nicht habe, das fertige Produkt, dann würde ich eine Vollelektrolytlösung nehmen mit einer isotonen Osmolarität und die Glukose, die ich dann substituieren würde, über einen Bypass machen.
Ja, kann man auch so machen. Ist wahrscheinlich die richtigere Variante.
Ja, vor allen Dingen habe ich dann nach wie vor die Möglichkeit, mit meiner Vollelektrolytlösung auch Flüssigkeitsboli zu geben. Und die nehme ich mir, wenn ich da Glukose vorher reingemacht habe.
Das stimmt.
Da brauche ich noch eine weitere Infusion, mit der ich dann Boli gebe. Und dann wird es ein bisschen unübersichtlich. Und das war Grundinfusion und Haltungsbedarf nach 4-2-1-Regel. Und weil das unter Garantie nicht reicht, kommen wir jetzt zum nächsten Kapitel Korrekturbedarf und Flüssigkeitstherapie. Da gibt es die 2-4-6-10-20-Regel. Bedeutet nichts anderes als eine zusätzliche Flüssigkeitsgabe pro Kilogramm Körpergewicht, je nachdem, wie groß das Gewebetrauma ist. Kleines Gewebetrauma 2 Milliliter, mittleres Gewebetrauma 4 Milliliter, größeres Gewebetrauma 6 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde. Und dann gibt's natürlich ganz andere Operationen, Laparotomien, Ilius, Gastroschisis. Da haben die Kinder einen Flüssigkeitsbedarf, da kommt man schon gar nicht mehr hinterher. 10 Milliliter, 20 Milliliter, 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht sind da keine Seltenheit und mehr. Das Ziel einer Flüssigkeitstherapie ist immer ein normales extrazelluläres Flüssigkeitsvolumen.
Ja.
Und auch hier primär mit balancierter Vollelektrolytlösung.
Das ist genau der Punkt, was du gesagt hast. Ne? Ziel ist immer die Normovolemie und da müssen wir hinkommen. Also wir müssen erstmal die Reserven auffüllen meistens und dann noch korrigieren. Also man läuft fast immer dem Problem am Anfang, gerade bei großen OPs hinterher, so meine Erfahrung.
Da kann man einfach von vornherein großzügig sein, weil wir wissen ja, was passiert. Mhm. Wir wissen es ja. Wir werden ja nicht überrascht von großen Flüssigkeitsumsätzen. Bei einer Kreislaufinstabilität können wir darüber hinaus eben noch Volumenboli geben von 10 bis 20 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, auch wieder glukosefreie Vollelektrolytlösung und schauen, ob wir eine Volumenantwort bekommen, ob der Blutdruck besser wird, ob die Rekap-Zeit kürzer wird.
Und so weiter, ne? Genau. Ich würde an dieser Stelle kann man auch mal sagen, keine Angst vor Volumengaben oder Boligaben von Vollelektrolytlösungen. Wenn es volle Elektrolytlösungen sind, dann verknustern die das ganz gut, die Kinder. Und was passiert, wenn sie zu viel bekommen? Dann pinkeln sie, das machen sie. Und meistens sind die Windel, oft haben die eine an und wenn nicht, den Katheter und wenn nicht, dann halt meine Güte auf den Tisch. Aber wir müssen postulieren, dass Kinder meistens gesund sind eigentlich. Und das Herz wird auch nicht zu sehr belastet, das vertragen die auch sehr gut.
Nein, diese Angst von Überinfusion kommt einerseits aus der Zeit des Nazels, wo man tatsächlich die Elektrolyte derangiert hat und im Nachgang aus der Zeit des Ringerlaktats, wo man Hyponatriämie-Lösung infundiert hat und auch wieder Flüssigkeitsverschiebung hatte.
Ja, ganz genau.
Das ist nicht mehr aktuell. Das ist mit unseren Infusionslösungen heutzutage nicht mehr ein Problem.
Genau, aber das hört man ja häufig so vielleicht von älteren Pflegern noch oder
Pflegerinnen,
Kollegen Schwestern. Auch und deshalb... Ja. Oh Mann, das müssen wir auch mal vielleicht mal klarstellen in einer der nächsten Folgen.
Wir sind echt schlecht im Gender, ja. Ne? Also wirklich. Ein großes Entschuldigung für die letzten Folgen und alle, die noch kommen. Gendern ist echt nicht unser Ding. Aber wir meinen das nicht böse. Aber
wir bemühen uns
und wir wollen das. Die Männer sind immer mitgemeint, ja.
Genau. Okay, ich finde das nochmal schön, dass wir es gerade betont haben, weil das ist wirklich eine gute Sache. So, dann kommen wir zur Volumentherapie und zur Volumentherapie kann man sagen.
Ja, die Volumentherapie ist relativ eng mit der Gabe von Plasma und Kolloiden verknüpft. Aber ich glaube, darüber ist sie nicht definiert. Also eine Volumentherapie kann auch ein Vollelektrolyt-Flüssigkeitsbolus sein. Aber aus der Leitlinie geht hervor, dass bei Volumentherapie tatsächlich eher an Flüssigkeitstherapie mit dickem Wasser gedacht wird.
Also du meinst künstlichen Kolloiden, Albumin
genau.
Und so, ja?
Richtig, genau. Auch die Plasmagabe und die Gabe von Blutprodukten ist mit der Volumentherapie verknüpft.
Das ist das Einzige, woran mich bei der Leitlinie ein bisschen so störe, das von der Begrifflichkeit her. Ne? Volumentherapie ist einfach ein Volumenbolus. So würde ich das intuitiv sagen. Und dazu gehört für mich der Bolus der Vollelektrolytlösung dazu. Und wenn der nicht ausreicht, kann ich eben das nächsthöhere nehmen. Das sind halt die zum Beispiel Albumin, künstliche Kolloide und so weiter. Und wenn das immer noch nicht ausreicht oder ich andere Situationen habe, dann gebe ich eben Blutprodukte. Und alle diese drei Gaben würde ich unter Volumentherapie deklarieren erstmal, ja. So ist das für mein Sprachempfinden.
Genau, wobei wir jetzt fairerweise sagen müssen, die Gabe von Blutprodukten ist nicht geknüpft an alles andere reicht nicht aus, sondern
nee, genau.
Wir geben Sauerstoffträger, wenn wir eine Sauerstoffschuld haben und wir geben Plasma, wenn wir ein Gerinnungsproblem haben. So, das ist die Indikation für die Gabe von Blutprodukten und nicht, weil wir mit Hes nicht mehr weiterkommen beispielsweise. Aber das hast du auch nicht so gemeint.
Genau.
Die Leitlinie erlaubt nach wie vor, auch in der aktualisierten Form, die Gabe von Hes oder von allgemeinen künstlichen Kolloiden. Auch Gelafundin ist damit gemeint, Albumin. Man muss jetzt aber wissen, dass diese Arzneimittel mehr unerwünschte Wirkung haben als balancierte Vollelektrolytlösung. Das muss man vor der Gabe abwägen. Künstliche Kolloide können weiterhin bei nierengesunden Kindern mit Hypovolemie zur intraoperativen Volumentherapie eingesetzt werden, wenn die Kristalloide allein nicht ausreichend wirksam sind und die Blutprodukte nicht induziert sind. Also man kann es nach wie vor machen. Die Gesamtdosis von Hes ist aber auf maximal 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht in 24 Stunden runtergesetzt worden und es wird nur noch ein Bolus von 10 bis 20 Milliliter oder eine Gesamtdosis von 10 bis 20 Milliliter empfohlen und sie sollten auch so kurz wie möglich angewendet werden. Ein Problem haben wir in der Verwendung mit Kolloiden oder auch mit der Überinfusion von Kristalloiden und das ist die Störung der vaskulären endothelialen Barrierefunktion. Es geht hier um die Glykokalyx, also die Außenseite des Gefäßendothels. Das sind nach intraluminal gerichtete Polysaccharide, die maßgeblich an der Barrierefunktion der Gefäßwand beteiligt sind. Und die können durch Überinfusion zerstört und ausgewaschen werden. So entsteht das berühmte Capillary Leak. Und dann haben wir das Problem, dass eben auch Kolloide, also auch größere Moleküle durch diese Gefäßwand diffundieren in den Extrazellulärraum und jetzt einen osmotischen Gradienten entwickeln, den wir gar nicht haben wollen, nämlich von intra nach extravasal. Da muss man also gut aufpassen.
Ich möchte jetzt meine Meinung dazu tatsächlich sagen. Also, ja, ist ja ein Talk hier, ne? Also ich benutze das nicht. Ich benutze keine künstlichen Kolloide. Das benutze ich bei Erwachsenen schon ganz schön selten. Oder habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. Das letzte Mal, glaube ich, in Berlin, als ich bei euch noch war.
Okay.
Da kann man das ja mal machen. Nein, okay. Also ich mache das sehr ungern, aufgrund auch dieser unklaren Studienlage. Und ich weiß, dass die Hefeprodukte der dritten Generation noch nicht ganz raus sind vom Thema. Aber jedenfalls mache ich das bei Erwachsenen schon selten. Und aufgrund dieser ganzen Problematiken oder unklaren Studienlage mache ich das auch sehr ungern, erst recht bei Kindern. Und wenn ich in eine Situation komme, in der ich überlege, ein künstliches Produkt zu geben, um die Hämodynamik zum Beispiel zu stabilisieren, dann bin ich auch schon so weit, dass das Kind wahrscheinlich so doll blutet, dass ich dann eher zum Plasma oder zu den Blutprodukt greifen würde.
Ja, die Kinderanästhesisten aus der eigenen Erfahrung heraus, auch wenn man sich so auf den Kongressen so umhört, greifen relativ früh in den Gefrierschrank und nehmen sich da eine Tüte Plasma raus,
ja,
weil wir natürlich antizipieren, dass bei größeren Volumenumsätzen auch die Gerinnung relativ schnell in die Knie geht und wir früh anfangen, die Gerinnung zu therapieren, um eben auch eine früh entstehende Dick direkt zu durchbrechen.
Okay, aber ich glaube, wenn wir schon so weit sind, das ist wirklich dann schon spezielle Kinderanästhesie oder das ist schon so höhere Kunst. Also ich glaube, wo aber noch Hayes eine Berechtigung haben könnte, auch bei Kindern, das wäre in der Notfallmedizin, nehme ich mal an. So, da würde ich es auch noch tatsächlich geben, wenn ich ein blutendes Kind habe, um das zu stabilisieren. Genau, da habe ich ja keine Blutprodukte. Ja. Da würde ich das auf jeden Fall anwenden.
Mangels Alternativen, ne? Da haben wir wirklich nichts Vernünftiges da draußen. Ne? Also zumindest keine Blutprodukte. Ja. Kein Lyoplasma. Also da können wir nur mit Kolloiden arbeiten.
Ja. Okay, ich glaube, jetzt haben wir die Volumentherapie auch mal kurz durchgeritten. Und ich glaube, eine Sache müssen wir noch mal kurz besprechen. Und zwar, was ist denn sozusagen der Therapieerfolg von dessen, was wir machen? Das Ziel ist es eben, ein Kind auf ein normovolemes Niveau zu bringen. Es ist ja leider nicht eben so, dass auf der Stirn eines Kindes steht, ich habe so 50% Flüssigkeit, ich brauche noch ein bisschen mehr. Das müssen wir herausfinden, wie viel das ist.
Aber weißt du, was da auch nicht draufsteht?
Na?
Ich bin normovolem.
Ja, das steht auch nicht drauf.
Was ist Normovolemie? Mhm. Also das ist ja auch eine Definition, kann man googeln und man wird sich dumm und dämlich suchen. Es wird 1000 verschiedene Ansätze geben von Autoren, die versuchen, Normovolemie zu erklären. Und es gibt die Wahrheit, gibt es nicht. Das heißt, wir sind bei der Beurteilung des, ich sag mal, Hydratationszustandes unseres Kindes von klinischen und paraklinischen sowie Monitorwerten abhängig. Ja, also das geht los mit der einfachen klinischen Untersuchung wie Hauttugur, dann hier unsere zentrale Kapillarfüllungszeit, Stand der Fontanelle sofern vorhanden und apparativ O2-Extraktion, haben wir schon drüber gesprochen, NIRS oder wenn wir eine zentralvenöse Sättigung haben, kann man sich die AVDO2 ermitteln und kann die im Trend beurteilen. Das sind so die verlässlichsten Untersuchungsmethoden.
Ja.
Und dann relativ, Blutdruck und Herzfrequenz, klar, geben nur indirekt Hinweise.
CO2 fällt mir noch rein.
Ja.
Wenn man sozusagen so viel Volumen gibt, dass das CO2 ansteigt, dann weiß man, dass die Lunge minder perfundiert war, ne?
Das genau, kann auch richtig. Also in dem Trend sozusagen, ne?
Ja, aber wichtig ist bei diesen ganzen Parametern eben, dass es Hämodynamik, ne? Und dann, was du auch gesagt hast, so Volumen-Challenge, das ist auch mal ganz wichtig. Einmal mal so 10, 20 Milliliter Flüssigkeit geben für ein kleines Baby und gucken, wie regiert es darauf, geht die Frequenz runter oder nicht. Das sind auch so wichtige Informationen, die man eben sammelt, ne? Und ich glaube, du kennst es bestimmt auch, Gordon. Also bei mir ist es häufig so, dass dann irgendwelche Assistenten oder Kollegen bei mir sind und die fragen mich, warum gibst du denn jetzt hier die Flüssigkeit? Und ich sage, ich kann es hier nicht ganz genau begründen, das ist mein Bauchgefühl. Ich habe jetzt diese Narkose hier begleitet die ganze Zeit und ich muss rausfinden, ob hier was fehlt. Und deshalb gebe ich mal ein bisschen was und ich gucke, wie das Kind kommt. Und das ist dann eben dann die Erfahrung eben, die da ein bisschen auch vielleicht eine Rolle spielt. Aber ja, auch hier gilt, man kann nicht zu viel geben und man muss immer stetig kontrollieren, immer gucken, ist man jetzt normovolem oder ist man weit davon entfernt. Das ist genau die Aufgabe des Kinderanästhesisten, glaube ich.
Ja, genau. Zur Volumen-Challenge fallen mir noch zwei Dinge ein. Einmal Druck auf die Leber bei kleinen Kindern. Mhm. Da ist diese Trendelenburg-Lagerung nicht wirklich hilfreich, weil bei den kurzen Beinchen einfach die hydrostatische Wassersäule einfach sehr gering ist. Also hilft da der Druck auf die Leber. Bei größeren Kindern kann man tatsächlich mal den Tisch kopf tief stellen und gucken, ob es zu einer relevanten Senkung der Herzfrequenz oder zum Blutdruckanstieg kommt.
Wird auch übrigens beim E-Pulse so gelehrt, ne? Dass man auf die Leber mal drückt.
Ja, richtig.
Ja.
Funktioniert auch. funktioniert, wenn man rankommt. Also wenn da gerade operiert wird, ist natürlich ein bisschen blöd, aber wenn man rankommt, funktioniert
das. Man kann ja mal nicht rumhöflich fragen, ob er mal kurz auf die Leber drücken kann. Ja. Na gut, dann gibt es auch paraklinische Werte, ne? Da gucken wir, deshalb muss man auch vielleicht mal einen größeren Katheter legen, also einen zentralen Venenkatheter oder eine Arterie, um eben den Base-Access zu messen, das Laktat zu messen oder wie du auch schon gesagt hast, die zentralvenöse Sättigung. Alles das gibt uns einen Hinweis und eben der Trend ist auch entsprechend wichtig.
Ja, wobei Base-Access und Laktat ist auch sehr gut durch kapilläre BGAs zu verwerten, weil da entnehme ich ja eine Probe genau aus dem Organ, das ich überprüfen möchte, nämlich die periphere Perfusion. Und wenn die schlecht ist, dann steigt dort das Laktat an und der Base-Access sinkt. Und da brauche ich gar kein ZVK. Also das kann ich tatsächlich über eine kapilläre BGA
ermitteln. Ja, gehe ich wohl mit. Trotzdem würde ich mal hier so eine Aussage treffen. Je größer die OP und je kleiner das Kind, desto eher instrumentierst du das Kind. Oder so mache ich das zumindest. Also das ist ja auch oft eine Frage, wann machen wir eigentlich ein ZVK beim Kind? Dafür gibt es ja auch keine festen Kriterien.
Ja.
Aber das ist so ein Leitsatz, nach dem ich mich orientiere. Und tatsächlich ist es sehr oft individuelle Abwägung. Also es gibt unbestrittene Fälle, ne? Kardioanästhesie, also Kinderkardioanästhesie, die kriegen alle ZVK-Arterie, gar keine Frage. Aber wann machst du bei einer großen Tumor-OP beim Kind eben ein ZVK und wann nicht? Das ist nicht so einfach zu beantworten, kann man schon mal so an der Stelle sagen vielleicht. Aber wenn ich weiß, ich habe einen hohen Umsatz an Flüssigkeit und ich habe die hohe Wahrscheinlichkeit einer Transfusion und das ist ein kleines Kind, wo wirklich der Spielraum sehr klein ist, dann würde ich auch großzügig eben mit Instrumentierung sein.
Genau, richtig. Wobei mir die großen Zugänge da wichtiger sind. ZVK ist für mich eher so, wenn ich daran denke, Katechylamine benötigen zu müssen oder eben Glukosebypass oder in der Neurochirurgie vielleicht eine osmotische Diurese anstoßen möchte mit Osmofundin. Mhm. Das sind so für mich die Indikationen für einen zentralen Venenkatheter. Und ansonsten reichen mir große Zugänge. Oder wenn ich weiß, dass ich mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit puffern muss, ja, das möchte ich auch nicht peripher machen. Ne? Das mache ich dann auch beim zentralen Venenkatheter.
Ja. Aber ein guter Punkt, den du noch gerade genannt hast, also mit den Katecholaminggaben, es gibt vielleicht eine Ausnahme und da würde ich auch sagen, das ist in Ordnung, wo man sagt, ich fahre das Kind trocken und steigere den Blutdruck mit Katecholaminen. Das ist vielleicht die Situation, wenn die Chirurgen im Bauch operieren und irgendwelche Anastomosen machen. Das kann ich sogar verstehen, wenn die dann dieses dünne Därmchen zusammen anastomosieren müssen, dass alles verquollen ist. Da mache ich dann den Chirurgen auch einen Gefallen. Aber das muss echt gut sitzen und wenn das nicht klappt, dann haben die Kinder ein größeres Problem danach, glaube ich.
Da braucht man viel Erfahrung zu, weil das ist echt ein Tanz auf dem
Absolut, Panzer, ne?
Oder auf der Rasierklinge. Mhm.
Aber also es gab vielleicht in der Zeit, in der ich jetzt Kinderanästhesie mache, gab es zwei Situationen insgesamt, dass ich von Chirurgen darauf hingewiesen wurde, ob ich ein bisschen weniger Flüssigkeit gebe. Also es ist ein seltenes Ereignis, dass die Chirurgen mir mal sagen, das ist jetzt zu feucht hier. Genau.
Ja. Okay, jetzt sind wir durch das Thema durchgeritten, glaube ich. Relativ umfassend. Jetzt würde ich noch sagen, lass uns mal ein paar Take-Home-Messages sammeln, ja, damit wir das, was wir jetzt uns erarbeitet haben, in so ein paar Sätze zusammenpacken und unseren lieben Hörerinnen und Hörern da draußen mit auf den Weg geben können. Ich fange einfach mal an.
Ja,
oder fängst du an?
Ich fange an.
Schnick, schnack, schnuck. Ist mein Thema. Nüchternzeit ist mein Thema, ja. Durch die NIC-Studien so kurz wie möglich halten. Und wir haben jetzt durch die neuen Leitlinien sehr gute Tools an der Hand, die Nüchternzeiten kurz zu halten. Und wir müssen in unseren Kliniken jetzt die Strukturen etablieren, damit das auch so umgesetzt wird. Beispiel, wir lassen die Kinder bis zur Gabe der Prämedikation klare Flüssigkeiten trinken. Da haben wir nämlich ungefähr die Stunde bis zur Narkoseeinleitung. Und damit haben die Kinder kein Nüchternheitsgefühl, wenn sie Apfelsaftschorle trinken dürfen.
Okay. Nüchternheitszeiten so kurz wie möglich halten. Präoperativen Bedarf abschätzen und gegebenenfalls schon vor Anästhesiebeginn ersetzen.
Richtig. Dann ist die ungewünschte Überinfusion ein Problem, besonders von Wirkstoffen, die genau bilanziert werden sollen. Und deshalb wird empfohlen, Perfusoren zu verwenden, Infusomaten oder Tropfenzähler.
Jawohl. Die Grundinfusion muss immer eine volle Elektrolytlösung sein. Bei Kindern bis ungefähr 10 Kilo kann man gerne Glukose oder sollte man vielleicht auch Glukose hinzufügen.
Genau, in der ersten Stunde macht man nichts falsch, wenn man jedem Kind erstmal 10 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht infundiert.
Genau, wenn wir eine Normovolemie erreicht haben, können wir die 4-2-1-Regel machen, in Klammern. Das ist aber nur selten der Fall, dass das hinhaut, Klammer zu.
Ja, richtig, genau. Man muss halt dann den Korrekturbedarf mit einplanen und ausrechnen.
Flüssigkeitstherapie machen wir auch grundsätzlich mit Vollelektrolytlösungen, aber Achtung, glukosefrei.
Absolut. Volumentherapie mit Gel oder Hes in Vollelektrolytlösung ist erlaubt. Soll sich jeder selber überlegen, ob er das einsetzen möchte.
Postoperativ sollten die Kinder dann frühzeitig wieder trinken. Trinken dürfen die auf jeden Fall. Das ist wichtig, genau. Und das ist auch ganz gut so.
Und je kleiner das Kind und je größer die OP, desto häufiger muss der Volumenstatus überprüft werden. Das ist, denke ich, ganz klar.
Super, dann haben wir wirklich dieses Thema schön durchgekaut.
Wirklich, das waren 20 Minuten lockeres, kollegiales Gespräch über ein bisschen Wasser und Elektrolythaushalt. Da trinke ich jetzt gleich nochmal einen Schluck Weißwein.
Ja, das liegt wahrscheinlich an deinem Weißwein, dass es so locker war. Und ich bin auch ganz entspannt auf meiner Notarztwache hier gerade.
Vielleicht fühlt es sich nur so locker an. Wenn ich viel Wein getrunken habe, dann glaube ich auch, dass mein Englisch deutlich besser ist. Ja, aber da taucht es mit der objektiven Wahrnehmung, glaube ich, nicht gut hin.
Aber ein Thema haben wir noch, tatsächlich, über das wir reden wollen. Dazu kommen wir jetzt. So, Thermoregulation, das war das, was wir noch versprochen haben, hier anzuführen als Thema. Und da fällt mir spontan eine Aussage eines Kinderchirurgen bei uns ein. Er sagte, es fällt ihm immer auf, dass wenn ich nicht in dem Saal bin, sondern ein anderer, ein Nicht-Kinderanästhesist, dann sind die Kinder meistens so abgedeckt. Und wenn ich da bin, sind die meistens zugedeckt. Da habe ich mich erstmal gefreut. Naja, das zeigt ja, dass ich mich immer darum bemühe, die Kinder zuzudecken. Auf der anderen Seite war ich ein bisschen traurig, weil ich denke mir, ich hoffe, er merkt doch an anderen Punkten, dass ich mich um Kinder bemühe.
Ja, mir ist gerade dazu aufgefallen, deutsche Sprache. Ne? Also die Kinder sind abgedeckt oder zugedeckt. Und es sind völlig unterschiedliche Dinge, die damit gemeint sind. Ja.
Darüber denke ich später nach, glaube ich.
Okay.
Aber warum ist das so wichtig, dieses Thema Thermoregulation?
Ja, es ist auch gut, Armin, dass sich ein Kinderanästhesist genau darum leidenschaftlich kümmert. Denn in Narkose hat jeder Mensch, jedes Kind einen reduzierten Stoffwechsel, auch eine herabgesetzte Wärmeproduktion. Also da fehlt etwas auf der Habenseite. Und ich komme mal mit einem Fun Fact, mit einem interessanten Vergleich. Ein entkleidetes Neugeborenes kühlt bei einer Umgebungstemperatur von 23 Grad, und das ist ja im OP schon echt warm eigentlich, ja, kühlt aber ebenso schnell aus, und jetzt ist die Referenz die Körperkerntemperatur, wie ein entkleideter Erwachsener bei einem Grad. Und wir, glaube ich, können alle nachvollziehen, dass nackt draußen bei einem Grad relativ kalt ist.
Und, ja, das ist echt unangenehm.
Ja. Und das führt vor Augen, warum es so wichtig ist, auf den Wärmeerhalt zu achten, weil die Kinder einfach nach kürzester Zeit Raumtemperatur haben.
Du hast die kritische Temperatur angesprochen, aber wichtig ist auch vielleicht nochmal die Neutraltemperatur zu besprechen. Was ist die Neutraltemperatur? Das ist die Temperatur, bei der wir einen optimalen Stoffwechsel haben. Ne? Ist die Stoffwechsellage so in der Umgebung, dass es zu warm ist, müssen wir schwitzen und Energie aufwenden? Ist es zu kalt, müssen wir zittern und dann müssen wir auch Energie aufwenden? Also es gibt eine optimale Temperatur, die für uns gut ist, und das ist die Neutraltemperatur.
Nennen wir sie Comfortzone, oder?
Ja, genau. Das ist die. Das ist bei Erwachsenen 28 Grad. Und auch die ist ja schon über der Raumtemperatur im OP. Ne? Und bei Termingeborenen ist es 32 Grad. Das ist auch nochmal deutlich höher. Ne? Also die haben so subtropische Wohlfühlbedingungen eigentlich, die wir aber nie erfüllen können. Also das zeigt das mal, allein dadurch, dass das Kind liegt, verbraucht das Kind einfach mal schon mehr Energie, ne, im Saal. Und das ist nicht gut, dass das Kind Energie verbraucht. Und natürlich auch, es ist ebenso nicht gut, dass das Kind Hypothermie erleidet, denn das hat ja Folgen.
Mein Lieblingsthema, der pulmonalvaskuläre Widerstand. Ja, eine Hypothermie führt eben zur Erhöhung eines pulmonalvaskulären Widerstandes. Und das kann eben bei Neugeborenen, und ich meine jetzt wirklich wenige Stunden alten Kindern, zu einer Schandumkehr kommen und es wieder ein Rechts-Links-Schand etablieren. Oder wenn die Kinder älter sind und der Duktus schon verschlossen ist, kann es auch zu einer Wiedereröffnung eines Duktus kommen. Wenn nur der systemische Blutdruck niedrig genug ist, sei es jetzt durch Hypovolemie oder zu tiefe Narkose oder was auch immer, und der pulmonalvaskuläre Widerstand hoch ist.
Ja, das haben wir auch in der Herzfolge auch so mal den Fall diskutiert, ne?
Genau.
Okay, weitere Folgen der Hypothermie sind eine Linksverschiebung der O2-Bindungskurve mit der Schwerter O2-Abgabe im Gewebe. Und das ist ja insofern spannend, dass gerade bei den ganz kleinen Kindern auch die Abgabe von O2 sowieso schon erschwert ist durch das HbF. Ne?
Genau.
Also das macht ja nochmal ungünstiger.
Außerdem sinkt die Herzfrequenz. Und was wissen wir? Was ist eng verknüpft mit der Herzfrequenz bei kleinen Kindern? Das Herzzeitvolumen. Auch das sinkt in der Hypothermie.
Und der ganze Stoffwechsel sinkt natürlich ab. In der Leber ist die Glukoseverwertung gestört, der Metabolismus ist gestört, die Medikamente abzubauen. Das heißt, die Halbwertszeiten der Medikamente kann sich gegebenenfalls sogar erhöhen.
Genau, und postoperativ steigt der Sauerstoffbedarf immens an durch eben diesen Nachholbedarf an Wärmeproduktion. Faktor 3 ist da keine Seltenheit. Und wir haben ja schon besprochen, dass die Kinder kaum Reserven haben. Und wenn dann der Sauerstoffbedarf nochmal um 300% steigt, führt das relativ schnell zu einer respiratorischen Erschöpfung, die wir postoperativ natürlich überhaupt nicht haben wollen.
Ja, und deswegen ist es so eben wichtig, dass wir eine Normothermie etablieren. Auch wirklich Normothermie. Auch nicht überhitzen.
Genau, und dazu gehört die Temperatur messen. Und da zitiere ich jetzt mal frei nach House of God, if you don't take the temperature, you can't find a fever. So einfach ist es. Einfach bei jeder Narkose die Temperatur messen.
Ja, und deshalb heizen wir auch mal den Saal auf, präoperativ. Das macht ihr sicherlich auch.
Wie macht ihr das? Was habt ihr da für Möglichkeiten? Also abgesehen von der Klimaanlage, was habt ihr für Möglichkeiten, irgendwie das direkte Umfeld des Kindes zu wärmen?
Im OP-Saal an sich können wir nur die Klimaanlage hoch und runter stellen. Die machen wir dann meistens auf 24 Grad. Und wenn wir die Kinder in der Einleitung einleiten, haben wir jetzt ganz neu auch eine Wärmelampe, die wir dann bei ganz kleinen Kindern über das Kind halten können tatsächlich.
Ja, ich meine so andere Tools, so diese Wärmedecken, Warm Touch, Bärhugger, Mistral, was ist das?
Ach so, ja, nee, da haben wir natürlich, Bärhugger.
Bärhugger.
Ja, das ist das, was wir haben.
Ja, wir haben umgestellt. Wir hatten früher auch Bärhugger. Ich war sehr glücklich damit. Es ist ein sehr effektives Tool. Allein schon durch den Druck besteht schon die Möglichkeit, dass das Kind auf einem warmen Luftkissen liegt. Ja, wenn man da nicht genug Druck in die Matte reinbringt, dann ist die komprimiert in den Auflageflächen und dann ist der Wärmeeffekt deutlich reduziert.
Ja, ich glaube, ist ganz cool auch für die Kinder, wenn man denen sagt, ja, komm mal hier, das ist unser fliegender Teppich, komm mal drauf und so, es fühlt sich komisch an, aber so schön warm. Das ist echt nett eigentlich, finde ich, jedes Mal. Und bei ganz kleinen Kindern kann man die auch so schön um die Kinder kuscheln. Man kann ja so, ich nehme meistens eine Klemme und nehme die Seiten links und rechts und mache die Klemme dann daran und dann sind die so eingepuckt.
Ja, genau. Ja, den fliegenden Teppich, den können wir nicht mehr machen, seitdem wir keinen Bärhugger mehr haben. Wir machen das jetzt mit Propofol. Milligramm.
Okay.
Ja, und aufgewärmte Infusionen oder Hotlines, ne, dass auch wirklich die Infusion in Körpertemperatur am Kind ankommt. Denn wenn man sich überlegt, dass man die in 1,5 Meter Höhe über dem Kind durch den verhältnismäßig kalten Raum tropfen lässt mit einer Infusionsrate von 120 Milliliter die Stunde, dann hat die Infusionslösung Raumtemperatur, wenn es am Anfang der Flexhüle ist. Und deshalb ist so eine Hotline ganz sinnvoll, weil die sicherstellt, dass die Infusionslösung am Kind genau die richtige Temperatur hat.
Ja, ich glaube, das haben wir jetzt schon gut eigentlich zusammengefasst, was man so alles machen kann. Und ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass man das Kind normotherm hält. Auch das Gegenteil muss man vermeiden, dass das Kind überhitzt. Das passiert ganz schön schnell. Und das ist vielleicht auch einer der wesentlichen Unterschiede zu den Erwachsenen. Also während Erwachsene sich so träge verhalten in dem Verändern der Temperatur, also geht das bei Kindern ratzfatz und zwar in beide Richtungen. Die können schnell auskühlen, aber die können auch schnell warm werden und auch schnell überhitzen. Und da muss man auch streng sein und rechtzeitig eben Maßnahmen ergreifen, um gegenzusteuern.
Ja, man muss streng sein. Man hat in der Kinderanästhesie einfach eine deutlich geringere therapeutische Breite, sage ich mal, in allen Bereichen. Und deshalb sollte man wirklich sich grundlegend vorbereiten, wenn man eine Narkose plant und alle Parameter auf dem Schirm haben, die man braucht, um eine Homöostase aufrechtzuerhalten. So, jetzt haben wir das tatsächlich geschafft, unsere Trilogie mit den Grundlagen in der Kinderanästhesie. Sind wir jetzt durch mit?
So sieht's aus. Ja, und dein Weinglas ist auch schon ziemlich leer, oder?
Ja, ich muss mir gleich noch was nachschenken. Der Abend ist noch jung, aber das Glas ist schon zu leer dafür, okay. Das stimmt, ja.
Ja, ich bin auch froh. Das haben wir jetzt gut gemacht irgendwie, finde ich. Jetzt haben wir 3 Folgen zu den Grundlagen der Kinderanästhesie aufgenommen. Jetzt können wir immer sagen, hört die Folge 1 an, hört die Folge 2 an und so weiter.
Ja, das ist super gut, ja. Wir machen ja immer also Rotationsgespräche. Bevor ein Assistent oder eine Assistentin in die Kinderrotation kommt, wird erwartet, dass sie sich eben mit den Grundlagen vertraut machen, damit die Rotation auch effektiv ist. Und dann wird ein Rotationsgespräch geführt, wo das so ein bisschen abgeprüft wird. So. Und jetzt kann ich einfach nur sagen, hör dir diese 3 Folgen an. Kann ich ja so ein paar Sachen dazu fragen, die man nur weiß oder wissen kann, wenn man sie wirklich gehört hat. Dann weiß ich, dass sie gut vorbereitet sind.
So sieht's aus.
Und das erspart auch echt eine Menge Arbeit. Ja.
Die nächste Folge erscheint dann im Februar. Da geht es um Kinder im Nachtdienst. Ich glaube, das ist auch ein cooles Thema, weil das ist ja so, das ist wirklich eine Challenge manchmal. Und da muss man, da versuchen wir euch dann gute Tipps zu geben, wie man an die Kinder rankommt, wie man die Eltern vor allem rankommt auch, wie man das managt, dass die gut versorgt werden im Nachtdienst.
Es gibt ein paar einfache Stellschrauben. Wenn man die berücksichtigt, dann kann man schon mal die größten Katastrophen abwenden. Wir werden nicht über die Kolibris reden, über irgendwelche Neonotfälle, sondern wir werden über das reden, was wir alle am häufigsten machen müssen. Das sind die gebrochenen Arme, das sind die Blinddarmentzündungen, das sind die Mastoiditiden, das sind Fremdkörperingestionen, Perlen in der Nase, sowas. Da werden wir mit euch sprechen. Mhm. Und vor allen Dingen geht's auch um die nicht nüchternen Kinder, denn die Kinder sind in der Regel, surprise, nicht nüchtern.
Genau. Außerdem sammeln wir bis zu der nächsten Folge dann auch noch eure Kommentare und Anregungen. Und zwar die, die ihr zu unseren ersten Folgen Kinder sind keine kleinen Erwachsenen geschrieben habt. Es gab schon einige Rückmeldungen. Wir haben uns über viele Sachen auch sehr gefreut. Es gab überwiegend positive Rückmeldungen. Also wirklich an der Stelle schon mal Dankeschön. Sowas motiviert uns doch unglaublich, oder Gordon? Also
mich motiviert das sehr. Ja, das tut es, genau. Absolut. Das tut gut. Richtig. Ja.
Es gab natürlich auch Anmerkungen, dass wir vielleicht nicht ganz eindeutig geschrieben haben und so. Und das bündeln wir dann alles und das präsentieren wir euch dann auch am Anfang der nächsten Folge.
So machen wir das. Dann, Armin, wünsche ich dir eine ruhige Notarztnacht.
Dankeschön. Und ich glaube, dann bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes zu sagen, als
auf Wiederhören. Macht's gut. Tschüss.
Tschüssi.